Sprenger spricht.
Hashtag Media and Sports.
Hallo zusammen. Timing ist alles. Ihr könnt entweder ab Dienstagabend gucken, wie DAZN die Champions League produziert, oder aber ihr hört jetzt schon mal rein. Deshalb auch die Ausgabe von Sprenger spricht. Hashtag Media and Sports ab 7 Uhr abrufbar, denn Maja Hummel ist da, die bei DAZN welchen Jobtitel genau hat. Hallo Maja.
Hallo Christian, erstmal. Freut mich sehr. Ich habe bei DAZN den Jobtitel Production Manager. Schimpft es sich mittlerweile, also auf Deutsch, aber eben ein ganz klassischer Produktionsleiter.
Das impliziert jetzt was genau?
Letztendlich impliziert es, ich würde es immer am liebsten so beschreiben, dass ein Produktionsleiter ist eine Art Bauleiter auf dem Bau. Das ist, glaube ich, so die beste Beschreibung des Ganzen. Bedeutet, wir letztendlich organisieren wir unsere eigenen kleinen Projekte Tag für Tag und Spieltag für Spieltag und sind da dann verantwortlich, jetzt im Speziellen bei DAZN, für die Host-Broadcastings in der Champions League und für sogenannte unilaterale Produktion ebenfalls in der Champions League. Und dazu kommen dann auch noch andere Wettbewerbe, eben wie die Bundesliga, bei der wir dann auch für die einzelnen Produktionen verantwortlich sind. Und um es ganz plakativ zu machen, letztendlich sind wir, also ich bin ja auch nicht alleine Produktionsleiter bei DAZN, sondern im Team sind wir verantwortlich dafür, dass dann die Herren Alex Schlüter, Daniel Herzog oder auch eben unsere Kommentatoren im Fernsehen zu sehen sind und auf dem Bildschirm auftauchen.
Ach, schön, dass die Frau vergessen hat. Und die Frauen, gibt
und
ja doch
Frauen
ein paar bei DAZN.
War ja nur ein Beispiel.
Ach so, na gut. Host hätte man früher wahrscheinlich noch erklären müssen, aber da ich ja jetzt weiß, dass alle wissen, dass ich Podcast-Host bin, müssen wir es wahrscheinlich nicht mehr. Also Host ist derjenige, der Gastgeber, ne?
Ist letztendlich der Gastgeber. Das wäre sehr einfach erklärt, bedeutet aber jetzt im speziellen Fall bei der Champions League ist es ja so, die UEFA hat da ein ganz komplexes Konstrukt ja aufgebaut. Da ist es so, dass der jeweilige Rechtehalter im Land dann auch der Host-Broadcaster bei den Spielen der Heimmannschaften ist. Also Beispiel, jetzt haben sich ja die Bayern, Leipzig, Wolfsburg und Dortmund qualifiziert in der Champions League. Und die Spiele, die sie eben zu Hause bestreiten in ihren eigenen Stadien, die betreuen wir dann als sogenannte Host-Broadcaster und produzieren dann ein sogenanntes World Feed oder Basissignal, da gibt es verschiedene Bezeichnungen für, das dann eben allen anderen Sendern auch zur Verfügung gestellt wird.
Da sprechen wir später drüber. Wir sprechen jetzt erst einmal über den, der dich schon ganz früh mit auf die Baustelle genommen hat, auf die Baustelle Fußballplatz. Den Papa, den kenne ich seit Jahren. Mhm. Gerd Hummel ist auch Verantwortlicher beim Fußball bei der DFL-Tochterfirma Sportcast. Bist du über den da reingerutscht?
Ganz klares Ja, klar. Ich glaube auch, dass da also gar nicht zwingend viel Vitamin B nötig ist, um jetzt reinzukommen, aber es hilft definitiv, wenn man dann natürlich an die entsprechenden Personen auch mal rantreten kann und sagen kann, hey, kann die Maja da doch mal mitlaufen? Also letztendlich startete es natürlich so, dass ich erstmal mit ihm immer mit ins Stadion gegangen bin und da dann schon ganz, ganz, ganz jungen Jahren die Stadionluft schnuppern durfte und auch schon dieses gesamte Behind-the-Scenes einfach kennengelernt habe, eben mit den großen Trucks und mit den Redaktionen, die vor Ort sind und den Kameraleuten, den Regisseuren. Und das war einfach immer schon eine sehr, sehr faszinierende Welt für mich. Und als ich dann 2011 mein Abi gemacht habe, habe ich dann auch gesagt, so, jetzt kann ich mir das auch schon vorstellen, hier wirklich weiter Fuß zu fassen, einfach in dieser Medienwelt. Und dann hat Papa natürlich zumindest den ersten Praktikumsplatz auch beim 1. FC Nürnberg damals in der Presseabteilung für mich eingefädelt.
Das meinte ich jetzt noch nicht mal so mit dem Vitamin B. Man sagt ja auch immer so schön, Kinder kommen selten auf andere Leute. Gut, ich bin jetzt kein Lehrer geworden wie mein Vater zum Glück. Aber hat dich das, was er da gemacht hat, so fasziniert? Ich meine, er hat auch mal Fußball gespielt, also hätte es ja auch machen können.
Das stimmt, ich hatte auch mal Fußball. Also ich habe ja selber so ein bisschen Fußball gespielt, war da aber tatsächlich nie sehr aktiv oder jetzt auch nicht in einem Verein. Aber mich hat das, was er gemacht hat, schon sehr fasziniert, das muss ich schon sagen. Ich meine, das ist natürlich auch was ganz anderes. Ich glaube, das war da nicht so diese... Wir hatten nicht das klassische Familienleben in dem Sinne, ne, wo dann am Wochenende, Samstag und Sonntag mit der Familie gefrühstückt wird oder irgendwas unternommen wird, weil er natürlich nie da war, weil er an den Wochenenden in den Bundesliga-Stadien unterwegs war. Aber dafür hatten wir natürlich viele Vorteile dann unter der Woche, wo er dann sehr, sehr flexibel war. Montags waren wir dann zum Beispiel immer bei ihm, oder was heißt bei ihm, also mit ihm zu Hause und konnten Zeit verbringen. Da hatte man dann ja doch ganz andere Vorteile und zwar einen anderen Rhythmus, klar, aber das hatte mich dann einfach auch schon immer irgendwie fasziniert daran, dass es so ein bisschen, dass man auch da so ein bisschen freier dann ist unter der Woche zum Beispiel, wenn man eben am Wochenende seine Arbeit eigentlich hauptsächlich verrichtet.
Nun ist der Papa einer von vielen Produktionsverantwortlichen. Wenn ich da schaue, da fällt mir jetzt spontan gerade mal eine Frau ein. Ansonsten ist es so, also das jetzt auch nur nebenbei, ich habe Maja dann auch schon als kleines Mädchen auf dem, das heißt ja, damals hieß es glaube ich noch nicht TV-Compound, damals hieß es einfach nur Ü-Wagen-Stellplatz.
Ja.
Genau. Da habe ich Maja schon kennengelernt. Ansonsten die Frauen, die wir da jetzt bei Produktion sehen, das sind entweder Tonassistentinnen meistens dann oder Aufnahmeleiterin und vielleicht auch noch eine Kamerafrau. Wie bist du da, weil Produktionsverantwortlicher ist ja dann nun einen oben drüber. Wie schwer war das, da reinzukommen und wie schwer ist die Akzeptanz?
Ich würde es gar nicht so negativ in Anführungszeichen formulieren. Also es ist tatsächlich nicht schwer, glaube ich, wenn man einfach, weil ich ja tatsächlich in dieser Branche so aufgewachsen bin und ich kenne so viele bereits eben schon seit sehr, sehr vielen Jahren, auch wenn ich noch sehr jung bin, würde ich sagen, auch einfach für diese Position, klar. Aber dadurch wurde es mir eigentlich nie schwer gemacht. Also klar, ist es an vielen Ecken und Enden mal schwierig, aber ich glaube, das ist es wahrscheinlich für viele Leute. Worauf du wahrscheinlich auch noch mehr hinaus willst, ist natürlich klar, als Frau in dieser speziellen Branche, in dieser Männerdomäne, also ich kann jetzt wieder nur das Beispiel sagen, ich war bei dem Spiel Union Berlin gegen Gladbach, da war ich letztendlich die einzige Frau, die mit unseren Moderatoren und der gesamten Technik-Crew dort war. Es gab, wie du gesagt hast, tatsächlich eine Tontechnikerin noch, die war auch da. Und klar, das ist eine spezielle Welt dann, in der man sich dann vielleicht auch mal so ein bisschen mehr behaupten muss. Aber was ich auch festgestellt habe, und das, da bin ich auch allen total dankbar, und das ist auch wirklich weiterhin so, und ich habe da kaum Probleme, einfach sobald man letztendlich, klar, offen und ehrlich kommuniziert, aber auch irgendwie so ein bisschen weiß, wovon man dann spricht, sich auch irgendwie auskennt, sich auch für diese Technik interessiert, die dahinter steckt, dann, ja, begegnen eigentlich nur sehr, sehr positive Leute, die einem auch weiterhelfen wollen und die einen auch respektieren vor allem. Und das merke ich schon. Also das ist schon eine sehr, sehr offene Branche eben für Frauen, die da auf Fuß fassen wollen. Also wir haben jetzt auch bei uns im Team beispielsweise eine neue Produktionskoordinatorin, die in der TV-Welt bisher wenig Erfahrung hat. Und ich finde es echt immer faszinierend, wie alle total offen auf sie zugehen und sie empfangen, sie ihr Sachen erklären und sie mitnehmen. Und das finde ich sehr, sehr schön bei uns. Das ist aber, glaube ich, auch einfach dem geschuldet, in Anführungszeichen, nur, dass wir auch einfach ein sehr, sehr starkes Team sind, wo einfach einer dem anderen hilft und ihm Dinge erklärt.
Vor allen Dingen aber auch ein sehr junges Team. Das spielt sicherlich ja auch eine Rolle.
Richtig, ja, denke ich auch. Weil wir eben dann, glaube ich, auch nicht nur das Team sind, sondern auch einfach Freunde. Und genauso ist es, denke ich, auch einfach diese Position, die ich jetzt innehabe und in der ich mich jetzt bewege in dieser Welt, wenn man auch die Leute kennt, du kennst es ja, denke ich, auch sehr gut. Es ist schon immer so ein bisschen mehr als nur Arbeitskollege. Es ist immer so ein bisschen, man fragt auch wirklich, wie geht's einem? Und das ist interessiert daran. Also es ist schon mehr so eine kleine Familie oder es sind Freunde einfach geworden.
Familie impliziert aber auch dann und wann mal einen Krach.
Ja, durchaus, klar. Aber ich glaube, das zeichnet ja auch so ein gutes Team aus. Also wir haben es sehr, sehr häufig, dass wir mal anecken, weil einfach einer andere Vorstellungen hat von dem, wie es zum Beispiel dann aussehen soll letztendlich. Aber da sind wir mittlerweile so gut auch eingespielt und kennen uns auch so gut, dass man da auch sehr, sehr konstruktiv immer drüber reden kann.
Letztlich bist du es aber, die dann auch mal sagt, pass mal auf, das geht nicht, weil unter anderem das kostet oder das widerspricht den Regularien oder.
Genau. Genau, klar. Also da gibt's immer wieder Punkte, aber letztendlich geht's ja da auch einfach um Verständnis. Ich glaube auch, je länger man sich kennt, desto besser versteht man dann auch die jeweils andere Seite. Also mittlerweile wissen wir, glaube ich, sogar schon im Voraus, was möchte die Redaktion, wo möchte sie heute ihre Sendung eröffnen, kann dann schon so ein bisschen mit vorausdenken. Aber ich denke auch da wieder mit offener und ehrlicher Kommunikation, wenn Dinge mal nicht gehen oder auch wenn Dinge mal schieflaufen. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, einfach zu sagen so, hey, das war mein Fehler jetzt oder das haben wir nicht frühzeitig genug vielleicht angefragt oder so. Und dann trifft man auch immer auf Verständnis und kann dann so auch wieder gut in das nächste und neue Projekt gehen. Das ist ja auch letztendlich das Schöne daran, dass, ich habe es ja eingangs schon mal gesagt, diese Spiele, die wir betreuen, ich betrachte die immer so als kleine eigenständige Projekte, die super, super arbeitsintensiv sind, wenn aber im Prinzip mit Abpfiff des Spiels, klar kommt danach noch ein Nachlauf und Interviews werden gemacht und es gibt auch noch eine Nachbesprechung und auch Feedback, aber dann ist das Ganze im Prinzip abgeschlossen und dann wird dahinter ein Haken gesetzt und der Fokus wieder auf das neue Projekt, auf das neue Spiel gelegt. Natürlich dann im Idealfall einfach mit den Learnings aus dem letzten Spiel. Aber ich glaube, da sind wir mittlerweile tatsächlich ein sehr, sehr gut eingespieltes Team.
Wie froh bist du, dass, wenn was schief läuft, es nicht bei dir direkt landet? Also jetzt von wegen der Öffentlichkeit, weil wenn jetzt ein Interview dumm läuft oder keine Ahnung, irgendwas, das gibt natürlich immer direkt Stress. Wenn jetzt mal eine Kamera ausfällt, dann landet es nicht direkt bei dir, oder?
Ach, ja, also das kommt natürlich darauf an, was ausfällt. Aber ich glaube, wenn eine Kamera ausfällt, dann landet es schon erstmal bei uns, klar. Also, aber letztendlich ist das ja alles was man, glaube ich, gut moderieren kann und
ich meinte jetzt so speziell Shitstorm-mäßig. Also die landen ja dann nicht direkt bei dir, die landen ja irgendwo und du kriegst sie vielleicht einmal zugetragen, aber du wirst jetzt nicht wie der ein oder andere Kollege oder Kollegin direkt damit dann bei Social Media mit konfrontiert.
Ja, das stimmt. Aber deswegen, also ich bin ja selber zum Beispiel auch gar nicht bei Social Media. Insofern bin ich da tatsächlich nochmal eine Stufe drunter und aber selbst wenn, ich glaube, das sind dann Dinge, die passieren und da muss man dann wahrscheinlich auch wirklich wieder beide Seiten verstehen. Ich glaube, ich könnte auch verstehen, wenn sich ein Fan darüber aufregt, dass er jetzt ausgerechnet dieses Spiel sehen will und er sieht nichts oder sein Lieblingsspieler wird nicht interviewt. Ja, das kann ich dann sogar verstehen, da würde ich mich, glaube ich, selbst auch aufregen und vielleicht beim Frust dann ein bisschen freien Lauf lassen. Mich ärgert, also ich meine, klar, wenn technische Fehler passieren, die immer wieder passieren oder auch andere Fehler. Aber dafür sind, also wir Menschen, da passieren Fehler und bei Technik genauso. Das ist auch ganz klar. Und das schwingt bei sowas immer mit. Ich meine, auch gerade, wenn man diese technischen Fehler sich mal anguckt, Das ist, also jeder, der schon mal einen Ü-Wagen irgendwie von innen gesehen hat oder besser gesagt auch von hinten, eben dieses Steckfeld und die Kabel, die da weglaufen, das ist einfach ein unfassbar komplexes Gefährt. Dass da technische Fehler auftreten können, ist, glaube ich, nur logisch und einfach auch klar. Und vielleicht muss man damit sogar in gewisser Weise mal ein Stück weit rechnen, wenn man einfach an einen beliebigen Ort fährt, eben jetzt in ein Stadion und da so viel Technik aufbaut, für einen Tag, für ein Interview im Prinzip, dann ist das vielleicht so ein Stück weit auch noch mit reinkalkuliert, dass da ab und zu mal was passiert.
2011 hast du Abi gemacht. Jetzt kann jeder selber rechnen. Du hast eben auch schon gesagt, du bist noch sehr jung, also unter 30. Mhm. Wie kommt's denn da, dass du nicht bei Social Media bist?
Meine Kollegen sind ja alle da. Da kriege ich genug mit. Nee, tatsächlich war das irgendwann vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren. Nee, ich meine 2 Jahre, genau. 2018 habe ich bei DAZN angefangen im August und war dann noch so bis Weihnachten 2018 bei Instagram und Facebook. Und dann, ja, tatsächlich habe ich so ein bisschen die Lust irgendwie daran verloren, einfach weil die Dinge, die ich gerne posten würde, das schaffe ich dann einfach gar nicht in den Momenten. Klar, dann bin ich in einem Stadion, aber ich habe einfach dann viel zu viel zu tun. Dann sind das natürlich auch teilweise, also bewegen wir uns einfach in Bereichen, die bestimmten Auflagen unterliegen, wo ich gar nichts posten dürfte zum Beispiel. Und Privatleben würde ich jetzt über Social Media, glaube ich, eh nicht weiter verbreiten. Und insofern war dann 2018 so der Entschluss, ja komm, ich kann auch sehr gut ohne Instagram leben. Bei Facebook bin ich noch, aber tatsächlich eher nur dieser klassische oder die klassische Antwort, einfach aufgrund der alten Freundschaften, die dann da doch noch so ein bisschen gepflegt werden. Aber ohne Instagram kann ich auch ganz gut leben.
Was man alles nicht darf, zum Beispiel in der Fußball-Bundesliga, darüber sprechen wir gleich. Und der erste Part für die Gästin. Spontan, was fällt dir ein zur Werbung?
Zur Werbung? Da fallen mir immer die Fähnchen ein, muss ich wirklich sagen. Die ganz alte klassische Sparkassenwerbung. Wir machen das mit den Fähnchen.
Die Fähnchen. Maja Hummel ist bei uns, Produktionsverantwortliche bei DAZN. Und wir haben eben darüber gesprochen, was man alles zum Beispiel nicht posten darf. In der Bundesliga darfst du ja tatsächlich keine Bilder aus dem Innenraum posten. Ist so, oder?
Ja, das ist tatsächlich so. Beziehungsweise unter gewissen Auflagen. Also das kann ich ja dann auch verstehen. Letztendlich geht tatsächlich auch jeder Zuschauer eigentlich so in ein Stadion und hat auf seinem Ticket die AGBs stehen, in denen Ähnliches steht. Oder aus denen Ähnliches zu entnehmen ist. Klar, da geht es dann der DFL oder auch dem jeweiligen rechte Verkäufer oder auch der UEFA eben einfach darum, auch ihr Recht dann zu schützen an diesem Bildmaterial.
Was wir im ersten Teil schon gehört haben, dass du als kleines Mädchen schon mit dem Papa, der eben auch für Bundesligaspiele als Produktionsverantwortlicher arbeitet, im Stadion warst. Was sind so die auffälligsten Änderungen?
Zu damals quasi, als ich dabei war. Ich glaube letztendlich, klar, es wurde sehr, sehr viel an den Produktionsstandards geschraubt und geändert. Also Produktionsstandards vielleicht zur Erklärung. Ein Spiel, sei es jetzt in der Bundesliga oder auch in der Champions League, wird in gewissen Produktionsstandards produziert, bedeutet einfach auch die Anzahl der Kameras, die dort stehen. Und als ich früher dabei war, ich wüsste es jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber ich denke mal, bis 2006, bis eben auch die Sportcast gegründet wurde, wurde so ein Spiel eher in einem sehr, sehr geringen Standard einfach produziert, wo dann wirklich nur die Hauptkameras einfach da waren mit eine Kamera 1 eben, also diese mittlere Kamera, die man so kennt, diese Perspektive, die man kennt, ohne viel Shishi und Spezialkameras darum herum, ohne eine Spider-Cam, ohne eine Drohne, ohne Zeitlupen funktionsfähige Kameras. Und das ist jetzt tatsächlich auch in den letzten Jahren, ich war ja auch dann ab 2012 bei der Sportcast eben, also bei der Firma, bei der eben auch Papa arbeitet, die eben die Tochterfirma der DFL ist, da wurde sehr, sehr viel vorangebracht und diese Produktionsstandards Standards wurden auch weiterentwickelt, eben so weit, dass wir jetzt auch in der Bundesliga Spiele produzieren mit einfach einer unfassbar hohen Anzahl an Kameras und im Prinzip kann alles aufgelöst werden. Also ich kenne selten Spielsituationen, in denen dann nicht doch noch irgendwo in der letzten Ecke eine andere Kamera das auflösen könnte. Und ich glaube, das ist tatsächlich so diese Änderung. Also früher war das einfach eine Handvoll Kameras, die das produziert hat. Vielleicht auch einfach wirklich nur eine Handvoll an Leuten, die da war, beziehungsweise ein Reporter, der da war, ein Moderator. Und heutzutage, klar, auch in der Bundesliga, die wird ja auch immer internationaler, sind im Prinzip bei jedem Spiel, du kennst es, die internationalen Reporter auch da. Und das ist einfach von der Personenanzahl, also die ist definitiv gestiegen und es sind viel mehr Personen, viel mehr Gewerke involviert, so um eine Produktion herum. Das ist, denke ich, so die Hauptänderung.
Also ich muss jetzt nur zweimal widersprechen. Einmal gegen dieser erhöhte Produktionsstandard, da war ich selber noch nicht da, deshalb bin ich da jetzt auch total raus, was die emotionale Schiene betrifft. Aber die Produktionsstandards gingen dann damals los, als Premiere auf den Markt kam mit Reinhold Beckmann und, keine Ahnung, 178.000 Kameras. Und dann der Superzeitlupe und dann gibt's aber doch eine Perspektive, denken wir an die Torauslinie, die immer noch nicht so richtig oftmals gelöst werden kann. Aber was sich ja auch geändert hat, früher als ich angefangen habe, da haben die teilweise 3 Tage vorher aufgebaut. Das gibt's jetzt auch nicht mehr. Man fährt dahin und es wird am selben Tag alles aufgebaut. Wie groß ist da der logistische Aufwand und wie sehr hat der Produktionsverantwortliche oder die Produktionsverantwortliche eines Senders damit zu tun oder ist das alles outgesourced? Das heißt, wenn du dahin kommst, steht da alles so, wie der Sohn es haben möchte.
Ja, letztendlich muss man das tatsächlich nochmal zweiteilen, also je nachdem, welchen Wettbewerb wir betrachten. Deswegen, da muss ich dir jetzt auch leider wieder widersprechen, weil ich würde jetzt mal die Champions League betrachten.
Und na, lass uns erstmal bei der Bundesliga bleiben, weil die Champions League machen wir im dritten Teil so ganz geschickt, damit sich das alle auch bis zum Ende anhören.
Dann merken wir uns das mal fürs Ende und gehen auf die Bundesliga. Genau, in der Bundesliga ist es schon so, dass die meisten Spiele zumindest, muss man auch klar sagen, die meisten am selben Tag hergerichtet werden, aufgebaut werden. Gibt aber auch bestimmte Top-Spiele, da kommt dann eine Ü-Wagen-Firma auch einen Tag vorher. In dem speziellen Fall jetzt in der Bundesliga ist es eben auch so, dass wir über die Sportcast unsere Pakete buchen und der Sportcast eben auch sagen, also eben der Produktionsfirma der Bundesliga sagen, okay, wir möchten zu dem und dem Spiel, beispielsweise zum Eröffnungsspiel damals Gladbach gegen Bayern, eben mit Moderator, Experten, Kommentator. Und das ist dann eben auch ein gewisser Produktionsstandard, so nennt sich das dann. Wir möchten da so und so kommen. Wir nutzen da eine Subregie, also wir setzen einen Regisseur mit in diesen Ü-Wagen, in das technische Gefährt. Und das wird dann aber tatsächlich am Tag vorher auch schon aufgebaut und auch abgenommen. Jetzt, wo wir uns langsam so ein bisschen einfinden, jetzt haben wir ja schon ein paar Spieltage hinter uns gebracht in der Bundesliga. Da werden diese technischen, also die Kameras letztendlich, die Mikrofone, die Kommentatoreneinheiten, das wird jetzt alles am Spieltag selbst aufgebaut. Und wir kommen dann trotzdem auch schon relativ früh. Also das heißt, da liegt dann schon auch ein bisschen Verantwortung auch mit bei uns. Wir nehmen das dann ab, wir gucken uns das an. Ist alles da? Kann jeder mit jedem sprechen? Sind die Gegebenheiten gut, muss man vielleicht noch irgendwas klären? Also beispielsweise, was immer wieder so ein Thema ist, ist, wo setzt man denn so einen Kommentator auch hin? Klar gibt es da bestimmte Positionen in einem Stadion, aber wenn viel los ist, hat der Kommentator vielleicht an der eigentlichen Position keinen Platz und dann gehen wir gemeinsam eben mit dem Produktionsleiter der Sportcast dann diese Positionen durch und schauen uns an, wo können wir unseren Kommentator bestmöglich platzieren, sodass er auch entsprechenden Blick auf das Spielfeld hat und auch zufrieden ist.
Also was sich in der Bundesliga über die Jahre geändert hat, haben wir jetzt thematisiert. Was hat sich bei der Sohn für diese Saison geändert? Jetzt abgesehen davon, dass es natürlich plötzlich, letztes Jahr war es immer ein Spiel und jetzt sind es regelmäßig 3 Spiele.
Also ich würde sagen, tatsächlich, das ist schon mal eine sehr, sehr große Änderung. Und hinzu kommen natürlich, ja, ich weiß, der dritte Teil, aber klar, auch diese vielen Champions-League-Spiele, also das ist schon die enorme Änderung, finde ich, daran. Aber klar, es hat sich natürlich dann auch, das habt ihr jetzt, glaube ich, auch alle mitbekommen, einfach der Vorlauf geändert. Wir senden jetzt schon länger oder früher aus dem Stadion und haben das einfach so ein bisschen ausgebaut. Also früher gab es ja die klassische Viertelstunde, jetzt sind wir bei einer Stunde, um einfach da auch mehr Inhalte reinzupacken, mehr Analysen, mehr Gespräche auch eben mit unseren Experten. Und das ist im Prinzip so die Hauptänderung, die jetzt dazu kam.
Aber nicht bei jedem Spiel, sondern bei 2 pro Wochenende oder ist es 1 pro Wochenende?
Genau, bei Ausgewählten letztendlich. Das wird dann natürlich immer redaktionell entschieden nach der entsprechenden Ansetzung. Das kommt jetzt darauf an, je nachdem, also wie die Begegnung ist, wie attraktiv die Begegnung scheint.
Okay, also bei Hoffenheim gibt's selten eine Stunde Vorlauf, um es mal auf den Punkt zu bringen.
Das hast du ja jetzt gesagt, genau.
Ja, aber ist ja so, man muss ja nur so, jetzt nehmen wir den letzten Spieltag vor, den Break, da spielte Eisern Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach, da gab es eine Stunde Vorlauf. Tabellarisch war sicherlich Wolfsburg und RB Leipzig das Spiel, wo man gedacht hat, Mensch, da ist jetzt dann vielleicht doch mehr.
Mhm. Klar, ich meine letztendlich, glaube, das ist ja auch kein Geheimnis, dass man da auch entsprechend nach Namen geht und nach den entsprechend vermuteten Reichweiten, die dann auch hinter diesen Vereinen stehen.
Gibt es denn, also was ja den einen oder anderen irritiert ist, wenn du jetzt tatsächlich, bleiben wir bei einem Sonntag, dann hast du eine Stunde Vorlauf und parallel läuft aber schon das andere Spiel. Kommt man sich da nicht selber in die Quere oder sagt der Sohn einfach, komm, das ist ein toller Service und die Leute nehmen das an, weil ihr ja, und das hörst du und liest du ja auch überall, weil ihr einfach auch klasse ModeratorInnen habt und auch klasse Experten?
Ach, ich glaube, ehrlich gesagt, man macht sich da auch kaum selber Konkurrenz, weil letztendlich jemanden, den das 15:30 Spiel interessiert, der schaut sich dann auch entsprechend diesen Vorlauf an. Tendenziell wird es wahrscheinlich dann sowieso sein, dass dann der Vorlauf des 17:30 Spiels ja eh der kürzere ist. Und wenn der dann umswitcht entsprechend, ist das ja auch okay. Oder wenn er sich dann das Spiel anschaut, also das zweite Spiel ist ja auch schon für uns und für den Zuschauer entsprechend auch viel gewonnen. Vielleicht schaut er sich dann dafür den Nachlauf des späteren Spiels an.
Was sich der eine oder andere fragt, die Frage ist mir tatsächlich auch per Mail zugespielt worden. Lars Dörr wollte das wissen. Warum macht ihr bei einem den ganz großen Aufwand und beim anderen sitzt der Kommentator dann nicht mehr im Stadion?
Naja, letztendlich glaube ich, sind ja auch wieder, das klingt wieder sehr schwarz-weiß, aber es ist tatsächlich auch, wenn man das rein technisch mal betrachtet, vom Aufwand her sehr ähnlich. Bei dem einen ist es eben einfach im Stadion und bei dem anderen ist es in unserem eigenen Studio hier, in PCR nennt sich das, in München. Und ich glaube, man sollte es auch gar nicht so betrachten, dass das dann irgendwie eine Abwertung oder eine, ein Runterstufen des einen oder anderen Spiels ist. Das eine Spiel wird eben, wie vorhin schon gesagt, auch vielleicht einfach aufgrund der Namen der Begegnung an sich dafür ausgewählt. Okay, wir gehen einfach mit der gesammelten Mannschaft ins Stadion. Und dann wird bei dem anderen gesagt, wir nutzen unsere Facilities einfach, die wir hier in München haben, die genauso gut sind, aus der man genauso gut kommentieren kann, was vielleicht manchmal auch eben einfach den Unterschied, der dann gar nicht so ausmacht, wenn wir hier kommentieren und können dann entsprechend auch noch dieses Spiel mit abbilden.
Na, als Kommentator gibt's dann den Anspruch, weil du eben vom Monitor tatsächlich wirklich weniger siehst, als wenn du jetzt als wenn du jetzt im Stadion bist. Das ist nun mal so. Manchmal hörst du es ja auch, dann warten sie ja auf die Reaktion durch den VAR und dann kommt noch eine Zeitlupe. Aber so ehrlich müssen wir ja auch sein. Es geht dann letztlich natürlich auch um Geld und um Kosten.
Ja, klar, definitiv. Ich glaube aber, das ist ja auch was, was wirklich jeden Sender in irgendeiner Weise begleitet. Und dadurch, dass wir jetzt bei DAZN auch so viel internationalen Sport machen, würde ich sogar behaupten, dass die Kommentatoren es ja auch ein Stück weit gewohnt sind, einfach bei uns aus dem PCR heraus zu kommentieren, so wie sie es auch in ganz, ganz vielen anderen Ligen machen.
Können wir die Kosten mal benennen? Also du musst jetzt nicht eine Summe auf den Tisch legen, auf den Podcast-Tisch, aber dass du sagst, Mensch, so eine Produktion, die eine kostet das und die andere das.
Also klar, eine Summe kann ich nicht nennen, das ist, glaube ich,
aber
klar.
Aber wir reden aber letztendlich über einen Kleinwagen.
Wenn wir bei allem vor Ort sind, definitiv, ja. Oder mit allem vor Ort. Aber das ist halt klar, auch diese Abstufung. Und ich denke mal, das ist vielleicht auch jedem schon, oder das kann man sich wahrscheinlich auch selbst zusammenreimen, dass ein Spiel in der Bundesliga beispielsweise, wo nur ein Reporter vor Ort ist, das kostet natürlich wirklich einen absoluten Bruchteil von dem, was ein Spiel kostet oder eine Produktion kostet, bei der wir eben mit der gesammelten Mannschaft vor Ort sind. Einfach, weil ja viel mehr Technik dahinter steckt, viel mehr Kameras, viel mehr Personal, eben ein Ü-Wagen, eine sogenannte Subregie, in der ein Regisseur sitzt. Da kommen Leitungen hinzu, also sowas muss ja dann auch immer von dem jeweiligen Stadion zu uns in den Sender kommen. Und das sind einfach sehr, sehr, sehr hohe Kosten, die da anfallen. Und ich glaube, da bist du in deinem Kleinwagenbereich ganz gut aufgehoben, ja.
Und dann kommen ja in der Liga, über die wir gleich reden, obendrauf noch die Reisekosten. Aber, und damit hast du jetzt schon die Vorlage für Aufgabe 2, sprich Cliffhanger auf Teil 3.
Ja, in Teil 3 werde ich dann, glaube ich, kurz mal erläutern, was wir in der Champions League alles organisieren und was da dann unsere Verantwortlichkeiten vor Ort sind.
Sie hat es kaum erwarten können. Dabei weiß sie gar nicht, was sie alles noch erwartet hier im dritten Teil, wenn es um die Champions League geht. Maja, was steht an? Was haut DAZN in der Champions League alles raus?
Naja, jetzt tatsächlich 15 Spiele pro Spieltag, oder? 16 sind's, eins hat Amazon und wir haben 15 am Spieltag und ja, da freuen wir uns tatsächlich sehr drauf.
16 minus 1 hast du gerade gesagt, Amazon ist Dienstag halt dabei. Wie sehen die Spiele bei DAZN aus?
Und wir werden gucken, wie wir gerade dann auch eine Redaktion in die verschiedenen Länder auch bekommen oder in die verschiedenen Städte. Aber was auf jeden Fall steht, und das ist das Einfache daran, in Anführungszeichen, die UEFA gibt für die Host-Broadcastings, die wir ja produzieren, eben für die Spiele, die wir haben, gewisse Vorgaben, an dem, wie sowas produziert werden muss. Ich habe ja auch die letzte Folge mit Almut Schuld ganz aufmerksam gehört. Da habt ihr ja auch schon über die Kamerastandards gesprochen. Und tatsächlich ist das was gar nicht zwingend von uns festgelegt wird, von DAZN, sondern eben auch von der UEFA vorgegeben wird. Das ist zumindest klar, dass solche Spiele, also mit, ja, bei uns mindestens 21 Kameras auch produziert werden, sodass eben auch jeder Winkel in irgendeiner Weise aufgelöst werden kann und auch jedes Abseits. Und dann auch bestimmte Spezialkameras, die dabei sind. Das ist der Rahmen, der klar ist. Und dann kommt darüber hinaus natürlich klar, wir werden bei ausgewählten Spielen, und ich glaube, da ist es dann eben auch kein Geheimnis zu sagen, dass das dann Spiele sind wie eben Bayern und Dortmund, wo wir auch mit einem Experten, mit einem Moderator und dem Kommentator im Stadion sind. Da wird ein Reporter auch dabei sein, der Interviews macht, sodass wir eben die gesamte Vorberichterstattung und die Halbzeit und auch den Nachlauf aus den Stadien senden können.
Die 15 Spiele kann ich alle einzeln auf der Plattform gucken. Kriege ich die alle mit deutschem Kommentar?
Also da werden wir tatsächlich alle mit deutschem Kommentar auf die Plattform packen.
Wow, und eine Konferenz gibt's jetzt auch. Also es gibt jetzt in der Champions League nicht mehr wie früher mal die Goal Zone in der Euroleague.
Das war in der Europa League, genau.
Sondern eine klassische in Gänsefüßchen Konferenz.
Genau, eine klassische Konferenz in der Champions League.
Wenn jetzt die Champions League, also wenn ihr jetzt Host seid, das heißt, dann ist immer mittwochs einmal der, ist das dann ein Spiel pro Spieltag oder können das dann auch zwei sein? Weil wie teilt ihr euch denn dann auf?
Nee, klar, also das können natürlich auch zwei sein. Also ne, beispielsweise jetzt direkt dann auch Spieltag 2 in der Champions League. Da spielen ja sowohl Bayern gegen Kiew als auch Wolfsburg gegen Sevilla am Mittwoch. Und das sind dann beides unsere Spiele. Das heißt, wir werden bei beiden Spielen der Host-Broadcaster sein. Wir werden beide Spiele eben mit, ja, mutmaßlich dann auch 21 Kameras vor Ort produzieren. Bei den Bayern werden mit Sicherheit unilaterale Aktivitäten vor Ort sein. Bei Wolfsburg bestimmt auch. Vielleicht eben, was wir vorhin auch schon hatten, einfach dieses Thema klar in einem abgespeckteren Rahmen bestimmt. Aber da werden wir beide Spiele produzieren und deswegen auch. Deswegen freuen wir uns ja auch alle so sehr auf diese Saison. Wir haben jetzt einfach sehr, sehr, sehr viel zu tun, sehr viele Host-Broadcastings, aber das ist auch eben das, was uns allen sehr viel Spaß bereitet.
Aber das heißt ja auch, wenn ihr dann die Spiele so oder so produziert, dann werdet ihr die Spiele auch alle mit vielen Leuten besetzen.
Ja, davon gehe ich aus ein Stück weit klar. Wobei das natürlich auch da wieder, ich meine, sowas muss man auch irgendwie, glaube ich, alles immer wirtschaftlich betrachten. Das sind halt trotzdem zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das eine ist wirklich, wenn man eben Rechtehalter ist und von der UEFA dieses entsprechende Paket kauft, dann verpflichtet man sich damit oder damit geht einher, dass man eben Host-Broadcastings macht. So war das in den vergangenen Jahren beispielsweise bei Sky auch klar. Sky hat sich ein Paket gekauft, dadurch wirst du Host-Broadcaster. Wir kaufen das Paket, werden jetzt Host-Broadcaster. Genauso übrigens ist Amazon auch für das jeweilige Spiel, was sie sich picken, der Host-Broadcaster, in Deutschland zumindest. Das geht damit einher und muss aber trotzdem auch ein bisschen getrennt davon betrachtet werden, wie man dieses Spiel dann ja redaktionell betreut. Das sind zwei Paar Stiefel letztendlich.
Gehört denn zum Host-Broadcasting, wir kennen ja alle als FernsehzuschauerInnen diesen Blick auf diese Pressetribünen, wo dann hunderte Menschen sitzen, die alle jetzt zuletzt immer noch glasumrahmt waren und die sitzen dann da alle vor ihrem Monitor. Gehört sowas dann auch dazu? Also müsst ihr dann als Host, musst du dann auch 50 oder wie viele?
Ja, definitiv. Also das ist ja wirklich das, was eben so Spaß daran macht. Also wie eingangs auch schon erwähnt, ich glaube wirklich dieser Bauleiter auf dem Bau, also dieser Vergleich, den hat übrigens ja meine Mama immer gebracht, wenn jemand gefragt hat, was mein Papa macht, weil das eigentlich kaum jemand versteht. Also was machen wir da? Und um es da plakativ zu machen, letztendlich ist es ja so, wie als Produktionsleiter vor Ort, ich mache in dem Sinne nichts. Also ich, oder eben auch dann übertragen gesprochen, der Bauleiter, der schlägt auch nicht den Nagel in die Wand oder sägt irgendwas oder verlegt den Boden. Der ist aber da, der ist der Ansprechpartner für alle. Und so ist es eben bei uns auch, wenn wir vor Ort sind, dann sind wir der Ansprechpartner dafür, wo stellt sich dieser Ü-Wagen hin, wo gehen die technischen Dienstleister hin, wo, wenn ein zum Beispiel ein ausländischer Kommentator kommt, das ist eben auch so ein Hauptfeld dann für uns bei so einem Host-Broadcasting. Es kommen beispielsweise, wenn jetzt Wolfsburg gegen Sevilla spielt und da ein spanischer Kommentator kommt, dann stellen wir ihm die Technik zur Verfügung. Die kann er dann über ein gewisses Tool buchen. Das läuft auch über die UEFA. Die UEFA hat da letztendlich die Buchungshoheit, wenn man so will, und gibt das auch an uns dann weiter. Und unsere technischen Dienstleister stellen dann Kommentatoreneinheiten zur Verfügung oder auch Kameras, wenn die Aufsager machen möchten. Und dementsprechend läuft da dann einfach sehr, sehr viel über unseren Tisch. Und im Prinzip jeder, der in so einem Stadion in irgendeiner Weise Technik hat, gerade bei einem Host-Broadcasting, kommt früher oder später mit uns irgendwie oder hat früher oder später mit uns Berührungspunkte, sei es jetzt auch, wenn sie zum Beispiel Strom brauchen. Also das sind ja so einfache Themen, über die man sich vielleicht kaum Gedanken macht, aber man braucht in einem Stadion auch Strom und gerade solche großen Gefährte brauchen eben auch viel Strom. Das heißt, da werden auch entsprechend Aggregate aufgefahren und diese ausländischen, die anderen Kommentatoren beispielsweise oder wenn sie mit eigener Technik kommen, die kommen dann eben auch gerne zu uns und wir besprechen einfach, wie wir dann wo wir sie am besten platzieren, wo sie ihren Strom bekommen, wo sie sich hinsetzen können und wie wir ihnen auch helfen können mit beispielsweise auch Internetanschlüssen oder Leitungen oder eben auch Kameras.
Unilaterale, das Wort fiel eben auch so. Ich weiß auch, was es ist. Nimm uns da auch nochmal mit, wenn jetzt einer sagt, pass mal auf, ich brauche da eine Unilaterale, dann gibt es ja auch, nehmen wir jetzt gerade mal, gehen wir in die Vorberichterstattung, nehmen mal eine halbe Stunde vor Anpfiff oder eine Dreiviertelstunde vor Anpfiff. Was passiert da genau und wie genau ist das jetzt festgelegt, wer wo und so weiter hin muss und hin darf?
Das ist natürlich tatsächlich immer meistens vorgegeben, auch von dem jeweiligen Verband, wobei die da immer offen sind tatsächlich auch für Neues. Das finde ich auch einfach schön. Letztendlich liegt die oder sagt die Redaktion, okay, wir möchten jetzt eben eine unilaterale Produktion machen. Also vielleicht das kurz erklärt. Unilateral bedeutet letztendlich, dass eine Redaktion in welchem Umfang auch immer, sei es jetzt vielleicht nur mit einem Kommentator oder nur mit einem Reporter oder eben dann im großen Paket bei uns mit einem Moderator, Experten und Kommentator vor Ort ist. Und dahinter stecken dann natürlich gewisse Positionen. Und das ist auch sowas, ich finde es auch immer ganz, ganz nett, wenn man da auch mit so fachfremden Personen drüber redet. Es ist ja doch gar nicht so selbstverständlich auch, dass man an diese verschiedenen Positionen überhaupt auch hinkommt. Also sowas muss dann auch angemeldet werden, gerade bei der UEFA. Wir sagen dann, okay, wir hätten gerne einen Platz am Pitch, nennen wir es so schön. Also klar, am Spielfeldrand, das wäre dann das deutsche Wort dafür. Wir gehen an den Spielfeldrand, brauchen da eine oder zwei Positionen, einfach auch um die Kameras, die damit einhergehen, denen einen Platz zu geben. Wir brauchen eine Kommentatorenposition und sowas wird dann alles im Vorfeld auch angemeldet und abgestimmt, weil letztendlich ja nicht nur wir diejenigen sind, die sagen, wir möchten das Spiel Leipzig gegen PSG beispielsweise irgendwie abbilden, sondern da kommen auch ganz viele andere und ein Stadion hat einfach auch nur begrenzt Platz. Und gerade auch während Corona war das übrigens ein sehr, sehr präsentes Thema immer. Einfach weil durch Corona auch klar viel mehr Abstände eingehalten werden mussten und man sich noch viel, viel genauer abstimmen musste unter den, also mit UEFA auch mit den anderen Sendern. Wer stellt sich jetzt wohin? Wie können die Abstände eingehalten werden? Und wie kommt trotzdem oder wie findet trotzdem auch jeder seinen Platz?
Nehmen wir mal Nagelsmann. So, das heißt, der hat dann vorm Spiel, kriegt der jetzt auch seine 3 Minuten da oder 4 Minuten oder seid ihr da auch involviert, wenn jetzt zum Beispiel, dann macht der Sender noch ein Interview, die Internationalen haben wir eben auch angesprochen. Mhm. Wie läuft das ab?
Das ist letztendlich auch, also muss man auch nochmal kurz unterscheiden zwischen Bundesliga und Champions League, aber im Kern läuft das natürlich so, dass wir es redaktionell anfragen bei den Pressesprechern, beziehungsweise gerade in der Champions League dann auch noch über die UEFA. Das wird dann im Prinzip koordiniert und wir fragen entweder direkt mit einer konkreten Zeit an und im Laufe der Jahre muss man auch klar sagen, gab es natürlich auf allen Seiten irgendwie so diesen Lernprozess. Manche Trainer haben halt bestimmte Zeitfenster, in denen sie gerne kommen, wenn die Mannschaften rauskommen zum Beispiel. Und dann wissen wir das schon und fragen ihn zu dieser Zeit an. Bei anderen hängt das beispielsweise auch einfach von unserer Sendung ab, einfach mit der Überlegung dahinter, okay, möchten wir denjenigen schon live in der Sendung haben oder vorher aufzeichnen? Und da kommt es aber auch sehr, sehr häufig vor, dass wir uns da auch einfach mit anderen Sendern beispielsweise abstimmen. Weil klar, bei einem Bayern-Spiel früher zumindest, da war dann natürlich auch noch ein anderer Sender da, eben der andere große Sender, Sky. Und dann haben wir uns da einfach untereinander abgestimmt, wer wann mit dem Trainer auch spricht.
Gut, da sind wir mal sehr gespannt. Gibt's noch irgendwelche technischen Innovationen, jetzt irgendwas Neues, was der Sohn bei der Champions League aus dem Hut zaubert?
Ja, was wir jetzt auf jeden Fall für die kommende Saison machen, also wie gesagt, wir sind ja gerade bei der UEFA, also gibt es eine Vorgabe zumindest, was die Mindestanforderungen an diese Host-Broadcastings sind. Also beispielsweise auch einfach, dass da 2 Steadycams am Spielfeld dran sind und eine gewisse Anzahl eben an Superlupen. Was wir jetzt als The Zone on top machen, ist, dass wir eine sogenannte Cinematic-Kamera mit reinnehmen. Die haben vielleicht, oder die hat der eine oder andere bestimmt jetzt auch schon gesehen. Die Bundesliga macht das nämlich aktuell auch. Das ist einfach eine Kamera, die eine sehr, sehr schöne Optik hat, so ein bisschen mit Schärfenverlagerung, im Prinzip zu so einer klassischen, also im Prinzip wie so eine klassische Spiegelreflexkamera, bloß eben als Fernsehkamera. Und ich glaube, oder davon hoffen wir uns so ein bisschen, dass man da dann wieder noch so ein bisschen mehr Mehrwert hat, mehr Kino-Feeling und ja, so ein bisschen den Zuschauer noch näher mit rannehmen kann. Also es sind schon sehr, sehr eindrucksvolle und emotionale Bilder. Beispielsweise beim Super Bowl dieses Jahr am 7. Februar hat man das auch gesehen. Das waren dann die Bilder, die da in der Endzone sozusagen gemacht wurden, wenn die Spieler da voll darauf zulaufen. Ich glaube, das könnte sehr, sehr schön werden.
Und all das ist dann nix, wenn der Server abkackt und die Leute nicht auf die Plattform kommen. Weißt du, wie gewappnet der Sohn jetzt den Anforderungen ist? Weil es wird ja sicherlich mehr Serverzugriffe geben als je zuvor. Und du kannst ja noch so tolle Sachen planen. Wenn du dann nicht auf die Plattform kommst, wenn du dich nicht anmelden kannst, dann hast du verloren.
Ach, ich denke, da werden wir schon entsprechend gewappnet auch sein und haben ja jetzt bereits auch schon einige erfolgreiche Bundesliga-Spieltage hinter uns gebracht. Das wird funktionieren. Da sind wir doch ganz positiv.
Ja, vieles hängt ja auch, also ich habe das erlebt, das oft auch im Bekanntenkreis, dann schreibt einer, warum kriegen die das nicht auf die Reihe? Und dann schreiben ihm gleich 10 zurück, hä, wieso hast du Probleme? Also vieles ist ja auch hausgemacht dann.
Ja, ich meine, letztendlich, das kann ich tatsächlich nicht beurteilen, aber ich glaube auch da wieder, was wir vorhin schon mal hatten, ich meine, das ist auch letztendlich Technik. Das ist einfach eine neue Technik, das ist eine andere Technik. Und dann auch noch mit diesem Live-Charakter dazu, dass es da hin und wieder zu Problemen kommt, ist, glaube ich, klar. Genauso auch im normalen Fernsehen wird es auch über Satellit und Kabel, gibt's auch immer mal wieder eine Störung. Ich glaube, das ist einfach etwas, was natürlich super ärgerlich ist dann in dem Moment, wenn man dieses Spiel also genau dieses Spiel sehen will und wenn man dann Ausfälle hat. Aber du wirst es kennen. Ich meine, früher, als man noch mit Satellit übertragen hat, wie oft ist da das Bild ausgefallen, als es sehr stark geregnet hat oder Gewitter einhergebrochen sind. Also sowas, jeder hat mittlerweile ein Handy, ein Smartphone, hat WLAN zu Hause, dass sowas mal ausfällt oder eben mal nicht so funktioniert, wie es soll. Ist, glaube ich, einfach Teil dieser Technologie.
Du hast sie eben selber schon angesprochen, Almut Schuld. Die hat ja auch noch ein paar andere Fragen hinterlegt in Ausgabe 12. Und damit sind wir dann bei der Champions League der Frauen. Und ich weiß, Almut Schuld hört jetzt ganz aufmerksam zu.
Ja, aber leider muss ich da so ein bisschen den Zahn schon ziehen. Weil bei der UEFA Champions League der Frauen ist es ja so, im Gegensatz zu der Männer, die der Männer wurde ja von der UEFA entsprechend klar an uns vermarktet. Wir sind dann der Host-Broadcaster hier in Deutschland. Bei der Frauen ist es ja so, dass DAZN die Rechte weltweit hat. Und das ist einfach auch, gab ja auch eben jetzt diese Reform zur neuen Rechteperiode. Das ist auch was Neues. Und das ist ein Thema, was gar nicht eben bei uns als DAZN-Dach sozusagen liegt, sondern eben in England. Also DAZN ist ja eine Firma mit der Mutter eben in England. Und das ist ein Thema, was zentral letztendlich verwaltet wird. Und die sind gerade auch noch in den Planungen. Tatsächlich haben wir ja auch, was die Champions League der Frauen angeht, noch ein bisschen mehr Zeit. Ich glaube, die geht ja erst auch am 6. Oktober eben los. Aber auch da wird es so sein. Es wird da in Absprache mit der UEFA und DAZN entsprechende Mindeststandards an Kameras auch geben im Stadion. Wie die aussehen, das weiß ich leider einfach noch nicht. Bin aber, glaube ich, ganz guter Dinge, dass auch da, wie Almut eben auch sagte, da werden mit Sicherheit auch die entsprechenden Kameras zumindest aufgefahren werden, um dann auch mal ein bisschen mehr aufzulösen. Also ich glaube, lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass da auf jeden Fall eine Hintertor-Hochkamera im Einsatz ist. Und das war übrigens sehr überraschend für mich zu hören, dass das anscheinend ja wirklich bei vielen Spielen gar nicht so der Fall ist. Also dass die schon in sehr, sehr sehr basic früher produziert wurden.
Auch über Sendezeiten hat Almut ja gesprochen oder auch abseits ganz, ganz oft. Ja. Das konntest du da teilweise nicht auflösen. Also
nicht auflösen, insofern. Genau. Das ist ja auch, glaube ich, das Ziel letztendlich auch der UEFA und das finde ich ja auch gut. Genau durch sowas kann man da ja ein bisschen die Standards entsprechend auch hochschrauben, wenn sowas jetzt wirklich zentral auch vermarktet wird. Das war ja in der Bundesliga letztendlich nicht anders. Und da steigen die Produktionsstandards seit Jahren.
Maja, dann bin ich jetzt raus. Ich sage aber noch einen Namen, da fallen dir mit Sicherheit auch 1000 Geschichten zu ein. Ich freue mich sehr darauf. Ist extra vor der Bundestagswahl platziert, ist aber einer der Sportregisseure, die wir haben in Deutschland, Volker Weicker.
Also auch ein paar Mal mit zusammengearbeitet.
Ach, dann gib uns mal was auf den Weg mit für die Ausgabe. Das können wir von ihm erwarten.
Also man sieht sich ja leider nicht in einem Podcast, aber ich würde tippen, er trägt einen kleinen Schal.
Und das Schlusswort, die Schlusssätze gehören bei Media and Sports immer derjenigen oder demjenigen, der zu Gast ist.
Also der Gästin, meinst du?
Genau.
Sehr schön. Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß bereitet. Und ich würde auch sagen, erstmal eine wunderschöne Champions League-Saison und auch eine schöne Bundesliga-Saison. Und bis bald.
Sprenger spricht. Hashtag Media and Sports.